Ihr arbeitet ja jetzt seit knapp 2 Jahren zum Tag der Wiedervereinigung oder zum Tag vor der Wiedervereinigung am 2.10.1990. Und ich wollte nur fragen, ob es sozusagen seitdem ihr jetzt das erste Mal was veröffentlicht habt, ob es vielleicht neue Erkenntnisse gab oder vielleicht auch Zeitzeugen mit Infos zu euch gekommen sind, seitdem ihr das online und ja jetzt auch in einem Printmagazin veröffentlicht habt.
Ja, also wir haben so Anfang 2020 angefangen, systematisch zu recherchieren und haben dann kurz vor dem 30. Jahrestag der sogenannten Deutschen Wiedervereinigung, also im September 2020, unsere Dokumentation veröffentlicht in Form einer Webseite. Und danach sind einige Leute auf uns zugekommen. Wir haben so den wirklich pogromartigen Angriff auf das Wohnheim der mosambikanischen Arbeiter und Arbeiterinnen in Eisenach rekonstruieren können, dadurch, dass jemand auf uns zugekommen war. Wir haben jemand gefunden, die ist für uns ins Stadtarchiv in Saarbrücken gegangen und da haben wir dort noch einen Vorfall herausfinden können. Wir haben mit einem Antifa aus Südthüringen nochmal sprechen können, der in dieser Nacht nach Ost-Berlin gefahren war, um die besetzten Häuser dort zu schützen. Wir haben jetzt gerade tatsächlich eine E-Mail von jemandem aus einer westdeutschen Stadt, der sich auch erinnert an Vorkommnisse bei sich. Also es sind tatsächlich nach der Veröffentlichung, und da freuen wir uns auch sehr drüber, Zeitzeugen und Menschen auf uns zugekommen, um genau uns hinzuweisen auf weitere Vorfälle oder auf ihre Perspektive der Dinge. Auch der Angriff in Hamburg zum Beispiel, also wo ich glaube um die 300 rechte Hooligans aus dem Fußballspektrum die besetzten also der Hafenstraße angreifen wollten in jener Nacht. Auch von dem haben wir erst später erfahren durch einen Freund, der dort in den Archiven und den Lokalzeitungen nachgeschaut hat.
Genau, und in einem Interview mit Colloradio vor 2 Jahren, da war ja eure Veröffentlichung auch noch recht neu und da hast du gesagt, dass die Reaktion von außerhalb auf eure Veröffentlichung recht schwach ausfiel. Wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, dass neue Zeitzeugen und Informationen zu euch gekommen sind, gab es ja schon eine Reaktion, aber gab es vielleicht auch mehr Reaktionen von Leuten, die einfach nur darauf aufmerksam geworden sind?
Also für unsere Verhältnisse, und wir sind eben 4 Leute, die nach ihrer Arbeit das in ihrer Freizeit unbezahlt machen, habe ich mittlerweile eigentlich den Eindruck, dass die Resonanz recht gut ist. Also wir haben unsere gesamte erste Auflage an Broschüren verteilen können, auch in Bibliotheken. Wir haben in den sozialen Medien gerade zum Jahrestag immer mal wieder Leute, die auf unsere Dokumentation aufmerksam machen. Wir hatten auch Zeitungsartikel, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und wir werden auch immer mal wieder zu Veranstaltungen eingeladen. Also da muss ich sagen, für unsere Verhältnisse ist eigentlich ein ganz gutes Echo und darüber freuen wir uns auch sehr.
Was denkt ihr denn vielleicht auch, dass der Brandanschlag in Zerbst und auch die anderen Vorfälle, zu denen ihr recherchiert habt, für Auswirkungen nach der Wiedervereinigung hatte, also in den Jahren danach?
Wir sehen diese Welle der Gewalt, die wir dokumentieren konnten für die Wiedervereinigungsnacht, als eine Etappe in einer dauerhaften Eskalation rechter Gewalt und rechten Terrors. Also wir haben ja für diese eine Nacht festgestellt, dass über 1500 Neonazis in knapp 30 Städten losgezogen sind und es in ca. 14 Städten auch zu größeren, massenhaften, teils pogromartigen Angriffen kam. Das war eine Etappe von einer Geschichte rechter Gewalt und auch rechter Straßengewalt, die schon vorher angefangen hatte, die sicherlich im Osten auch mit dem Mauerfall dann sich weiter ausgeweitet hat und die dann 1-2 Jahre später zu den regelrechten Pogromen in Hoyerswerda und in Rostock-Lichtenhagen führen sollte. Und wir sehen tatsächlich in den Ereignissen dieser Nacht einige Dinge, die wir später dann in den Pogromen Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen feststellen können. Also der Mob kann straffrei handeln, die Polizei greift nicht oder zu spät oder nur unzureichend ein. In Eisenach zum Beispiel, wo auch in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober ein Angriff war, obwohl es tagelang dann Ausschreitungen vor dem Wohnheim der mosambikanischen Arbeiter gab, wurden ja am Ende die Mosambikaner evakuiert, also das Haus wurde evakuiert und die wurden an einen unbekannten Ort gebracht und später das Land aus dem Land rausgebracht, also abgeschoben quasi nach Mosambik. Das ist ja etwas, was wir später auch in Hoyerswerda in Rostock beobachten können und wo zu Recht gesagt wird, hier kapituliert der Staat bewusst vor den Neonazis und setzt ihre Forderung quasi um. Und wir können das jetzt nicht im Einzelfall biografisch nachvollziehen, nur in Hoyerswerda zum Beispiel, wo wir Gerichtsakten haben. Aber ich denke, ich kann da jetzt mal verallgemeinern, die Erfahrungen, die die Neonazis da machen, in diesen Ausschreitungen, in diesen Angriffen, die bestärkten natürlich. Ne? Die können als Mob, als Gruppe agieren, sie können ihre Feinde angreifen und haben keine Konsequenzen zu fürchten. Das bestärkt sie und so machen sie dann eben auch weiter in den 90er Jahren. Und es ist auch ein ganz klares Zeichen an die Linken und auch an die Migranten, speziell in Ostdeutschland, die da ganz deutlich gemerkt haben, wieder einmal, uns beschützt keiner. Wir sind vogelfrei und wir müssen uns selbst verteidigen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt zum Beispiel für die militante Antifa, die ganz klar gemerkt hat, wir müssen es selbst in die Hände nehmen und wir müssen uns selbst schützen.
Wenn man das alles so hört, dass sich da irgendwie nicht viel aufgearbeitet wird, kann einem ja irgendwie auch manchmal so ein bisschen der Mut vergehen. Aber zum Beispiel bei der Veranstaltung in Zerbst sind ja einige Ideen und Vorschläge aufgekommen, wie man das Ganze aufarbeiten könnte oder zumindest an die Öffentlichkeit rantragen könnte. Wisst ihr von anderen Fällen, zu denen ihr recherchiert habt, ob es vielleicht solche Vorschläge, Ideen auch bei anderen Fällen gibt?
Von den ganzen Vorfällen, die wir untersucht haben, ist selbst der, wo wir am meisten mit Zeitzeugen Kontakt hatten und haben und wo wir auch Leute haben, die überlebt haben oder die das erlebt haben, denen das heute noch ein Anliegen ist, dazu was zu machen und dazu zu sprechen. Von daher ist es zuerst der Fall, wo tatsächlich solche Bemühungen stattfinden. Eine Thematisierung, in irgendeiner Form auch eine Aufarbeitung. In anderen Städten ist es nicht gegeben, wobei man vielleicht sagen kann, einer der Vorfälle ist in Hoyerswerda gewesen. Da haben 50 Neonazis das Wohnheim der Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter angegriffen und auch stark beschädigt, bis die Polizei irgendwann kam. Und dort gibt es ja schon seit längerem, also in Bezug auf das Pogrom von 91 dann, viel Beschäftigung damit. Also das ist jetzt nicht direkt unsere Arbeit, aber das spielt rein in die Arbeit, die zum Beispiel die Initiative in Hoyerswerda auch macht, weiterhin kritisch über das Pogrom von 91 zu sprechen. Sonst in anderen Fällen fällt mir gerade nicht ein, dass es irgendwie lokale Initiativen gäbe, die sich da bei sich vor Ort damit heute noch beschäftigen.
Danke. Dann hätte ich jetzt als letzte Frage nur noch, ob ihr als Gruppe in nächster Zeit oder was ihr in nächster Zeit so plant. Wollt ihr noch mehr Recherche machen oder wollt ihr mehr Veranstaltungen machen oder sowas?
In der nächsten Zeit haben wir noch ein paar Veranstaltungen. Dann haben wir jetzt frisch die zweite Auflage unserer Broschüre drucken lassen. Die werden wir vertreiben und verteilen und verschicken und auslegen. Und hoffen, dass die auch so gut weggeht wie die erste Ausgabe. Und ansonsten sind wir weiter dabei zu recherchieren. Natürlich nicht mehr so intensiv wie 2020, als wir angefangen hatten, aber wenn wir Hinweise bekommen, so wie jetzt neulich erst aus einer Stadt, oder wenn wir Kontakte haben zu Menschen, die wir anhauen können, dass sie mal ins Stadtarchiv gehen oder sich eine Lokalzeitung angucken bei sich vor Ort, dann werden wir das weitermachen und sind sehr gespannt darauf, was wir noch weiter rausfinden können.
Das war's erstmal von meiner Seite aus. Wenn dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, was du denkst, was vielleicht wichtig ist was die Leute einfach hören sollen, dann kannst du das jetzt noch machen.
Ja, wir sind ja jetzt eine kleine Initiative von 4 Leuten, die sich mit einer Nacht im Grunde beschäftigen, einer sehr symbolischen Nacht. Es gibt ganz viele andere Initiativen, die vor Ort rechte Gewalt und auch die Gegenwehr von Migranten und auch von Linken und Antifas aufarbeiten und darüber sprechen, wie zum Beispiel die Initiative 12. August in Merseburg oder andere. Also wir verstehen uns da als Teil von so einer, ich sag mal jetzt, Bewegung. Und genau, ich finde es sehr wichtig, dass wir auch unabhängig von, sag ich mal, der Stadtpolitik und auch vom Staat diese Arbeit leisten, weil unserer Erfahrung nach wenn die Institutionen dann anfangen, sich damit zu beschäftigen, dann passiert das oft auf eine recht vereinnahmende Art und Weise. Und es geht darum, ja, die Erzählung von heutigen tollen, aufgeklärten demokratischen Gesellschaft, diese ganz schlimmen Ereignisse irgendwie einzusortieren als ein Fehler der Vergangenheit, den man jetzt aufgearbeitet habe. Und für uns ist es wichtig, dass diese Strukturen, diese Gewalt, diese Täter, diese Probleme, dass die heute noch gibt und dass man sich damit beschäftigen muss in kritischer Auseinandersetzung und auch in Opposition zu diesem Staat. Ja, das ist so vielleicht noch so ein Verständnis von unserer Arbeit, was ich gerne rüberbringen möchte. Es ist nicht nur eine Sache in der Vergangenheit, sondern das ist ein heute immer noch andauernder Kampf.